Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wenn in letzter Zeit von Otto von Bismarck die Rede war, ging es meist um seine Denkmäler, vor allem in Hamburg, und um seine Rolle bei den Anfängen der deutschen Kolonialpolitik. Zweifellos gebührt Otto von Bismarck ein Denkmal in der deutschen Geschichte. War er doch ein prägender Politiker des ersten deutschen Nationalstaats, der vor 150 Jahren gegründet wurde. Aber wie die Inschrift des Denkmals lauten soll, wie man ihn bewertet, ist durchaus umstritten. Welche Rolle spielte er in den Kriegen, aus denen das Deutsche Kaiserreich entstand? Welche Rolle spielte er bei der Gründung deutscher Kolonien oder im innenpolitischen Krieg gegen Sozialisten und überzeugte Katholiken? Er selbst sah sich gern als Steuermann auf dem Strom der Zeit. Wie Historiker heute darüber denken, berichtet Barbara Weber.
In einem starken Heer liegt das einzige Unterpfand für das einige Reich. Nicht auf Preußens Liberalismus sehen die anderen deutschen Staaten, sondern auf Preußens Macht. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der Irrtum der Jahre 1848-49 gewesen, sondern durch Eisen und Blut.
30. September 1862, Preußischer Landtag. Otto von Bismarck kämpft für eine Heeresreform, die ein Zugewinn an Macht für die Monarchie bedeutet. Genau das fürchten die Liberalen. Durch einen Trick umgeht Bismarck das Parlament. Die Heeresreform wird durchgesetzt. Es ist der Beginn eines beispiellosen Aufstiegs vom Landadeligen zum Geostrategen europäischer Politik.
Ja, da muss man sagen, der große Katalysator für den Einstieg Bismarcks in die Politik war sicherlich die 1848er Revolution.
Dr. Oliver Hart ist Historiker an der Universität Cambridge.
Vor der Revolution war er das, was wir vermutlich heute eine verkrachte Existenz nennen würden. Er kam aus adligem Hause, aber keineswegs also aus staatstragenden Kreisen, studierte dann als 20-Jähriger erst einmal mehr schlecht als recht Jura in Göttingen und an diversen anderen Universitäten, leitete dann das väterliche Gut und kam dann kurz vor der Revolution in den Landtag, war da aber nicht viel mehr als ein sehr radikaler Hinterbänkler in den Reihen der Konservativen.
Doch Bismarck wollte mehr. Und auch privat stellte er die entscheidenden Weichen für sein weiteres Leben. Bekannt für seine zahlreichen amorösen Abenteuer mit Damen aus der adligen Gesellschaft und nachdem er seine große Liebe nicht heiraten konnte, traf er eine Entscheidung. Er heiratete Johanna von Puttkamer.
Man sieht an den vielen hundert Liebesbriefen, überhaupt dem umfangreichen Briefwechsel, es ist ja nur wenig davon veröffentlicht worden. Die haben sich ja mindestens einmal die Woche geschrieben und dann immer gleich 3, 4, 5 Seiten.
Erzählt Maria von Bismarck, die Urgroßnichte Otto von Bismarcks, über die pommersche Landadelige.
Und er fühlte sich von ihr durch und durch verstanden.
»1848, ein Jahr nach Bismarcks Hochzeit, ändert die Revolution alles. Plötzlich hatte Preußen eine Verfassung und führte das Dreiklassenwahlrecht ein. Die meisten Konservativen lehnten diesen Wechsel strikt ab, so auch Bismarck, dem der Umsturz der bestehenden Ordnung ein Greuel war. Aber er erkannte die Zeichen der Zeit und die Bedeutung des historischen Moments.
Er wird Gesandter am Deutschen Bundestag,
sagt Oliver Hart.
Dann wird er wenige Jahre später Botschafter in Petersburg und Paris. Und als die Monarchie dann Anfang der 60er Jahre in Preußen kurz vor dem Abgrund steht, im Heereskonflikt, der König ist bereit abzudanken, da ist es der Kriegsminister Rohn, der an Bismarck schreibt und sagt, wir brauchen dich, du musst den Staat retten, und schließlich überzeugt er so auch den König. So kommt Bismarck an die Macht in das höchste Regierungsamt.
Bismarck arbeitet systematisch auf eine Reichsgründung hin. Sein Ziel? Ein konservatives, monarchisch regiertes deutsches Reich unter der Vormacht Preußens. Und er ist ein großer Stratege. Zunächst plant er, den machtpolitischen Antagonismus zwischen Preußen und Österreich im Deutschen Bund, wie er seit der Gründung 1815 herrscht, zu beenden.
Seitdem Bismarck oder von Bismarck 1862 die preußische Ministerpräsidentschaft übernommen hat, wird dieses Thema auf die politische Agenda Preußens ganz nach oben gestellt.
Der Historiker Professor Ulrich Lappenküper ist Geschäftsführer und Vorstand der Otto von Bismarck Stiftung.
Und nachdem alle Bemühungen, diesen Dualismus, diesen Konflikt machtpolitischer Art auf diplomatischem Wege zu bereinigen, entscheiden beide Mächte dann 1866, die Waffen sprechen zu lassen.
Halt rechts, die Allee anreichende Kavallerie zum Chargieren marschiert auf. Marsch, marsch.
Und der Bruderkrieg wird dann innerhalb weniger Tage zugunsten Preußens ausgefochten. Die Schlacht bei Königgrätz ist entscheidend. Und der Frieden, der dann 1866 geschlossen wird, geht ganz zugunsten Preußens aus.
Wilhelm I. ist wild entschlossen, den Sieg auszukosten und in Wien einzumarschieren. Doch Bismarck setzt sich durch. Er will mit Österreich einen moderaten Frieden, denn er braucht Österreich noch. Als Verbündeten gegen Frankreich. Jetzt geht es um die Vormacht in Mitteleuropa. Das auslösende Moment für den Krieg mit Frankreich ist die spanische Thronkandidatur und die Frage, ob einem Hohenzollernprinz, wie von der spanischen Regierung gewünscht, die spanische Krone übertragen werden darf.
Frankreich ist strikt dagegen.
So Ulrich Lappenküper.
Macht diese Frage zu einer Kriegsfrage. Und obwohl die Hohenzollern, obwohl Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, dem die Krone angeboten worden ist, darauf verzichtet, gibt sich Frankreich mit diesem Zugeständnis nicht zufrieden, sondern verlangt etwas Ungeheuerliches.
Ungeheuerliches insofern, als Kaiser Napoleon II. Wilhelm I. dazu auffordert, für preußische Prinzen auf ewig auf die spanische Krone zu verzichten. Eine solche Forderung kann der preußische König nicht akzeptieren.
Und er begnügt sich dann gegenüber einem französischen Diplomaten, der ihn auf seiner Kur in Bad Ems dazu auffordert, das entsprechende Zugeständnis einzulegen. Er begnügt sich mit den Worten, mit dem Verzicht des Hohenzollernprinzen auf die spanische Krone sei für den preußischen König die Sache erledigt.
Er bittet seinen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck, über die Ereignisse auf der Kurpromenade in Bad Ems einen diplomatischen Bericht zu formulieren und erteilt ihm zugleich den Auftrag, darüber die Presse zu informieren.
Genau das macht Bismarck am berühmt-berüchtigten 13. Juli 1870 mit dieser sogenannten Emser Depesche. Der diplomatische Bericht aus Bad Ems wird von Bismarck etwas verkürzt, der Presse zugespielt und wie von ihm auch erwartet, kommt es dann in Paris zu einer politischen Explosion. Paris fühlt sich gedemütigt und meint nun, den Krieg nur noch als einzige Möglichkeit zu besitzen, um diese Demütigung zu beseitigen.
Genau so hatte es der Stratege Bismarck erwartet. Jetzt fühlten sich auch die süddeutschen Länder aufgerufen, gemeinsam mit dem Norddeutschen Bund in den Krieg zu ziehen.
Der Tod traf ohne Schonen, mit Schwertern und Kanonen, den Rheinbund und die Preußen hat dieser Sieg vereint. Napoleon war gerichtet, vernichtet war der Feind.
Die Schlacht bei Sedan wurde später in Deutschland verherrlicht. Hier eine Phonographenwalzenaufnahme von 1890 eines frühen Hörspiels. Mit dieser Schlacht war das Schicksal Frankreichs besiegelt.
Deutsch unsere Herzen, Deutsch unser Rhein, Deutsch unser Singen, drum stimmet mit ein.
Bismarck erkannte seine Chance. Die Gründung des Deutschen Reiches in Versailles unter der Führung Preußens, das auch den Kaiser stellte. Oliver Hart, der in seinem aktuellen Buch Bismarcks Ewiger Bund ausführlich auf die Verfassungsgeschichte eingeht.
Im Prinzip war die deutsche Einigung von 1870-71 nichts anderes als die Ausdehnung der Verfassungsordnung des Norddeutschen Bundes auf die Südstaaten, die dafür ein paar Sonderrechte bekommen, die nicht weiter ins Gewicht fallen.
In den kommenden Jahrzehnten verfolgte Bismarck in der Außenpolitik ein strategisches Ziel. Niemals sollte das Deutsche Reich durch einen Krieg wieder zerstört werden. Dafür schmiedete er Bündnisse. Ulrich Lappenküper.
Ein Bündnissystem, das vor allen Dingen zwei Ziele verfolgt. Zum einen, im Kreis der Großmächte muss das Deutsche Reich, wie Bismarck das genannt hat, selbst dritt sein. Das heißt also auf der Seite der Mehrheit. Wenn wir von fünf großen Mächten sprechen, bedurfte das Deutsche Reich mindestens zweier Partner. Und diese beiden deutschen Partner oder Partner Deutschlands waren die beiden anderen Kaiserreiche, Österreich-Ungarn und Russland.
Ein unglaublicher Balanceakt, da die beiden Mächte Österreich-Ungarn und Russland massive machtpolitische Konfliktpotenziale auf dem Balkan hatten. Außenpolitisches Konfliktpotenzial barg auch die Kolonialpolitik, zu der Bismarck von Teilen der Gesellschaft, nicht zuletzt der Kaufleute, gedrängt wurde.
Also das waren erstmal so Interessenverbände in Deutsch-Südwestafrika, zum Beispiel der Lüderitz, der hat dann diese deutsch-südwestafrikanische Gesellschaft gegründet, die hat auch Kapital eingesammelt. Aber nun war das eben so, dass man nicht sehr schnell Rendite bekommen hat, weil diese Länder ja, also Südafrika war jetzt nicht sehr ertragreich. Insofern waren diese Gesellschaften schnell pleite.
Professor Ulrike Lindner ist Historikerin an der Universität Köln.
Dasselbe passierte mit der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft, die versucht hat, im Deutsch-Ostafrika, also dem heutigen Tansania, Fuß zu fassen und die sich dann da aber in kriegerische Aktionen verstrickt hat und im Grunde wurden die Agenten dieser Gesellschaft dann sehr schnell vertrieben und dann hat das Deutsche Reich das dann übernommen.
Bismarck wollte eigentlich keine Kolonien und engagierte sich nur zögerlich, weil er zum einen die Kosten scheute, andererseits seine Bündnispolitik in Europa durch außereuropäische Abenteuer nicht gefährden wollte. Bismarck war zwar kein überzeugter Kolonialist, aber unter seiner Kanzlerschaft entwickelte sich die deutsche Kolonialpolitik. Auch in der Innenpolitik war seine Bilanz gemischt.
Es gibt Bereiche der bismarckschen Innenpolitik, die man nur als Fehlleistung bezeichnen kann, als Desaster bezeichnen kann.
Resümiert Professor Ulrich Lappenküper, Geschäftsführer und Vorstand der Otto-von-Bismarck-Stiftung.
Dazu gehört nicht zuletzt der Kampf gegen die sogenannten Reichsfeinde, wie Bismarck sie selbst genannt hat, also all jene Gruppen im Deutschen Reich, die aus seiner Sicht der Gründung des Reiches skeptisch oder ablehnend gegenüberstanden.
Dazu gehörte die Sozialdemokratie, die er mithilfe der Sozialistengesetze marginalisieren wollte. Diese untersagten namentlich der Sozialistischen Arbeiterpartei politische Versammlungen, Gewerkschaften und Propaganda. Zu den attackierten gesellschaftlichen Gruppen gehörten auch nationale Minderheiten und der politische Katholizismus. Oliver Hart.
Es geht um eine Auseinandersetzung zwischen Konservativen, die den Verfassungsbau erhalten wollen, und progressiven Kräften, die versuchen, diesen Bau entweder weiterzuentwickeln oder wie die SPD gar zu sprengen. Das ist also das Narrativ, das die gesamten Konflikte, die gesamte Innenpolitik des Reiches unterliegt.
Um speziell die Sozialdemokraten zu schwächen, entwickelte er nicht nur die Sozialistengesetze, sondern auch ein Sozialgesetzgebungssystem, das es so in Europa noch nicht gab. Ulrich Lappenküper.
Die bismarckische Sozialgesetzgebung der späten 1880er Jahre war für die damalige Zeit stilbildend und selbst der vormalige amerikanische Präsident Barack Obama hat bei seiner Obamacare explizit auf Bismarcks Sozialgesetzgebung abgehoben. Also hier haben wir durchaus etwas Erfolgreiches, was wir mit Bismarcks Innenpolitik verknüpfen können.
In allen seinen politischen Entscheidungen konnte Bismarck über 20 Jahre auf das persönliche Vertrauen Wilhelms I. zählen. Als Kanzler und preußischer Ministerpräsident hing sein Verbleib im Amt allein vom deutschen Kaiser ab.
Unter Wilhelm II., als er als 28-Jähriger 1888 an die Macht kommt, verändert sich das Ganze. Wilhelm II. Ist ein konservativer Heißsporn und will im Grunde diese Heldenfigur Bismarck selber übertreffen. Er möchte bismarckianisch handeln. Und dann kommt es zu einem ganz einfachen Generationenkonflikt, der sich an der Arbeiterfrage entzündet.
Bismarck wollte eine Verschärfung der Sozialistengesetze gegen den Willen des Parlaments und Wilhelm II. Durchsetzen.
Über diese Frage verliert Bismarck das Vertrauen des Kaisers und dann muss Bismarck letztlich gehen.
Bismarck zog sich verbittert nach Friedrichsruh zurück. Er mischte sich immer mal wieder in die Politik ein und schrieb in den letzten Lebensjahren seine Biografie. 4 Jahre nach dem Tod seiner Frau, den er nie überwunden hatte, starb Bismarck am 30. Juli 1898.
Er hat sich oft selber als ein Steuermann auf dem Strom der Zeit beschrieben,
sagt Dr. Oliver Hart, Historiker an der Universität Cambridge.
Das heißt, er lenkte das Staatsschiff der preußisch-deutschen Monarchie durch die Wogen und Wellen, aber er hat diese Wogen und Wellen nicht selber gemacht.
Denn die großen Strömungen der Zeit, wie Nationalismus, Liberalismus, Monarchismus und Sozialismus, hätte es auch ohne Bismarck gegeben.
Aber die spezifischen Lösungen, die er fand, das war das Besondere und das sind letztlich die Lösungen, nach denen wir ihn beurteilen müssen. Aber hier kommt es eben darauf an, auf was wir uns konzentrieren. Konzentrieren wir uns auf den gegründeten Nationalstaat, auf das antiparlamentarische Regierungssystem, auf die Sozialistengesetze oder auf die Sozialgesetzgebung. Je nachdem werden wir zu positiven oder negativen Einschätzungen kommen. Er war ein genialer Politiker und als genialer Politiker hat er sowohl die schwarzen als auch die weißen Tasten auf dem Klavier der Staatskunst bedient, dabei eben Dissonanzen und Harmonien erzeugt, die noch sehr, sehr lange bis ins 20. Jahrhundert der deutschen Geschichte nachhalten.